Morgen, Lena.
Würdest du eher einen Monat Bäume pflanzen gehen oder einen Monat Plastik am Strand sammeln?
Bäume pflanzen. Ganz
Warum?
Sicher. Weil das eine viel schönere Arbeit ist. Also, jetzt unabhängig davon, was jetzt wichtiger wäre, das weiß ich nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, was jetzt besser für die Umwelt wäre oder so. Aber wenn wir jetzt einfach nur sagen, keine Ahnung, worauf hast du mehr Bock, wenn du so ein Projekt machen willst, dann Bäume pflanzen, weil da ist man halt in der Natur, irgendwie hat man so ein Erfolgserlebnis, dass man halt sieht, okay, den Baum habe ich gepflanzt und den, und wenn man dann irgendwann mal wieder in den Wald kommt, keine Ahnung, 10 Jahre später, dann kann man vielleicht gucken, oh, und der Baum ist schon so weit gewachsen, und das ist irgendwie so ein cooles Gefühl. Und wenn man jetzt aber Plastik am Strand sammeln geht, ich meine, klar, okay, dann ist vielleicht am Ende der Strand plastikfrei, aber wenn du 2 Jahre später an denselben Strand wieder gehst, dann ist wahrscheinlich genauso viel Plastik wieder dort, wie schon als du gesammelt hast. Und irgendwie ist es eher so ein, ich glaube, das würde mich eher wütend machen. Und ich bin auch ein Mensch, also ich bin gar nicht so ein Meeresmensch, ehrlich gesagt. Also ich bin einfach gern im Wald und deshalb passt das besser für mich.
Das habe ich mir auch gedacht, dass ich mehr so der Waldmensch bin. Und deshalb auch gedacht, dass ich, glaube ich, mehr Bäume pflanzen würde. Aber dann habe ich so weiter überlegt und dachte mir so, ich glaube, Plastik einsammeln ist nicht so krass körperlich. Also ich glaube, Bäume einpflanzen stelle ich mir körperlich anstrengender vor, weil du halt die ganze Zeit irgendwie auf dem Boden rumkraxeln musst. Mhm. Und beim Plastik sammeln kannst du ja beispielsweise irgendeine Zange oder so verwenden. Und ich glaube, aus dem Grund würde ich eher Plastik sammeln.
Ist auch voll witzig, weil gerade diese körperliche Arbeit wäre für mich halt eher das Argument, so, wenn ich das wirklich einen Monat machen soll, dann würde ich halt lieber wirklich was Anstrengendes machen. Und so Plastik sammeln am Strand ist sicherlich auch anstrengend, aber irgendwie ist es halt, ja, es ist halt irgendwie so was anderes. Beim anderen ist man so in Kontakt mit der Erde und so, keine Ahnung.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ja.
Genau, und mit dieser Frage begrüßen wir euch zu Pantoffeln im Regen. Das ist unser Podcast, in dem wir einfach über Dinge reden, die uns bewegen und euch den Start in die Woche versüßen wollen. Dabei frühstücken wir manchmal, sag ich mal, mit euch.
Wir haben uns überlegt, dass wir das Thema Greenwashing besprechen wollen. Weil passend dazu, waren wir vor 2 Tagen im Wald und haben selber Bärlauch gesammelt. Es ist nicht wirklich Greenwashing, aber es ist auch in Verbindung mit Natur und Nachhaltigkeit und so. Eigentlich wollte ich nur einbringen, dass wir Bärlauch sammeln.
Ich wollte gerade sagen, sehr holpriger Übergang.
Ja,
hat
ja,
aber
sehr
gut geschmeckt.
Aber gut, ja, es war ja, sehr lecker. Und zwar, ich habe schon länger irgendwie, keine Ahnung, immer das Problem auch mit so Siegeln, dass ich irgendwie auf jedem Produkt irgendein Siegel verbirgt, aber ich gar nicht so richtig weiß, ob das jetzt was bringt oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Und Greenwashing ist, glaube ich, den meisten Leuten so ein Begriff und war mir auch ein Begriff, bevor ich mich auf die Recherchearbeit begeben habe. Aber was wirklich dahinter steckt, wusste ich gar nicht so genau. Mhm. Und mich hat vieles irgendwie auch erstaunt, was ich so rausgefunden habe.
Wir kommen wahrscheinlich so ein bisschen an einer Definition von Greenwashing vorbei und dann haben Lena und ich uns beide mit Beispielen beschäftigt. Da gehen wir, glaube ich, auch nochmal zurück auf die Anfangsfrage und wir reden über Putzmittel.
Genau, und am Schluss geben wir euch auf jeden Fall noch Tipps, wo ihr nachschauen könnt, welche Marken wirklich nachhaltig arbeiten und welche nur so tun, als ob.
Also ich habe noch so eine kleine Story für den Anfang, bevor wir richtig einsteigen. Mhm. Neulich versucht, mit jemandem eine Handyhülle zu kaufen und ein Schutzglas fürs neue Handy, die halt nachhaltig produziert wird oder halt, also ja, halt einfach so gut, eine gute Ökobilanz hat, sofern das geht. Und es war so schwer, was zu finden, von dem ich bei dem ich nicht das Gefühl hatte, oh, das ist vielleicht doch Greenwashing. Also ehrlich gesagt, wir haben jetzt am Ende was gekauft und diese Firma, bei der wir gekauft haben, die sagt, dass sie halt Plastik auch im Ozean sammeln und dass halt die Hülle dann aus recyceltem Plastik ist und so. Aber irgendwie war ich mir halt dann tatsächlich auch am Ende immer noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Und genau, im schlimmsten Fall hat man halt für eine Lüge dann halt Geld ausgegeben und meist quasi sogar diese
noch mehr Geld.
Und dann vor allem auch diese Firma halt dafür belohnt, dass sie halt da falsche Angaben macht. Aber da ich das halt auch nicht weiß, also es kann halt auch sein, im besten Fall stimmt es, was sie sagen, und das wäre halt cool, genau.
Ja, da kann ich später auch noch ein bisschen was zu sagen.
Ja.
Als erstes würde ich mal hier eine Definition beziehungsweise unterschiedliche Faktoren erzählen, die auch unter anderem Greenpeace anführt, was Greenwashing bedeutet.
Mhm.
Und zwar geht es einmal darum bei Greenwashing, dass das Kerngeschäft an sich schon umweltschädlich ist. Also beispielsweise, wenn irgendwie eine Kreuzfahrt so getan wird, als ob das irgendwie grün sei, weil das kann halt gar nicht sein, weil Kreuzfahrten sind an sich eben schon umweltschädlich. Dann geht es auch darum, dass mehr Geld für die Werbung an sich ausgegeben wird, als für den Umweltschutz. Das gibt ja irgendwie auch Sinn. Dass trotz grünem Versprechen Lobbyarbeit für das Gegenteil betrieben wird, also gegen Umweltschutz und beispielsweise irgendwie bei der Autoindustrie.
Also meinst du so halt, dass man dann irgendwie auch Erleichterungen bekommt oder bestimmte Standards nicht, also gesetzesmäßig quasi nicht erfüllen muss und dafür dann Lobbyarbeit?
Genau, genau. Also man beeinflusst sozusagen die Politik, aber nicht in die Umweltschutzrichtung, sondern in die wirtschaftliche Richtung für den eigenen Vorteil. Dann gibt's auch noch das, mit was geworben wird, was aber eigentlich selbstverständlich ist, also was zum Beispiel schon im Gesetz verankert ist, aber dafür wird irgendwie so getan, als ob das was ganz Neues wäre. Beispielsweise 2021 darf es keine Plastikstrohhalme mehr geben. Und wenn dann aber Firmen damit werben, jetzt plastikfreie Strohhalme anzubieten, obwohl das ja eigentlich nichts ist, was sie jetzt da verursachen, sondern sie müssen sich halt dran halten. Außerdem, wenn es zwar einen ökologischen Vorteil an einer Stelle gibt, aber an einer anderen Stelle wird eben trotzdem noch sehr umweltschädlich gearbeitet oder wird sogar noch umweltschädlicher deshalb gearbeitet, weil an einer Stelle es so grün aussehen soll. Hm. Und dann auch noch, wenn beispielsweise ein Produkt so ganz nachhaltig ist, aber alle anderen Produkte sind es halt überhaupt nicht. Und dann wird nur mit diesem einen Produkt geworben und wird so suggeriert, als ob alle Produkte so wären. Und dabei ist es halt überhaupt nicht so.
Das ist voll spannend, weil das Produkt oder die Firma, mit der ich mich beschäftigt habe, auf die, wenn ich jetzt dir nur zuhöre bei der Definition und mir den Artikel ins Gedächtnis rufe, den ich gelesen habe, dann treffen halt sehr, sehr viele Sachen halt da auch drauf zu.
Ja, und das Krasse ist halt, dass Greenwashing auch nicht illegal ist. Also das ist zwar eine Form von Verbrauchertäuschung, aber das zählt halt nicht als Lüge, sondern das ist eben nur, eine Täuschung, die aber irgendwie von den Unternehmen noch so gerechtfertigt werden kann, dass sie nicht verboten sind und nicht strafbar sind. Mhm. Und das ist irgendwie auch so, ein großes Problem, dass da irgendwie noch, dass es da so Grauzonen gibt.
Ja, da fehlt ja dann auch die Basis, auf der man dagegen vorgehen kann.
Genau,
ja. Ich habe einen Artikel gelesen zu Everdrop und ich habe vorhin den Namen schon zu Lena gesagt und sie war so, kenne ich gar nicht. Also finde ich interessant, dass du die nicht kennst.
Vielleicht kenne ich die, aber weiß einfach den Namen nicht.
Für die gab es ganz viel Werbung auf Instagram und also mir sind die irgendwie voll oft über den Weg gelaufen. Mhm. Das ist so eine Firma, die so Tabs macht, die man dann in Wasser auflösen kann und dann hat man Putzmittel. Also die machen haben dann auch verschiedene Farben, genau, und dann kannst du halt so irgendwie so ein Kloputzmittel und ein Küchenputzmittel und keine Ahnung. Und dann kannst du dir noch von denen halt die Flaschen kaufen und du kannst halt, der Trick ist halt, dass du machst halt einen, löst halt einen Tab auf und dann füllst du mit dem Wasser auf und dann hast du halt dein Putzmittel und wenn das leer ist, dann machst du halt den nächsten Tab rein und genau, die Idee ist halt, dass du sagst, okay, ich transportiere, oder das ist deren Hauptmarketing auch, oder so bisschen ihre Unternehmensstory, dass sie sich halt bei Putzmitteln immer gedacht haben, warum wird da so viel Wasser transportiert, wenn man jetzt das eigentlich ja quasi gar nicht braucht. Also wenn man auch einfach sagen kann, okay, die KundInnen, die fügen einfach ihr Wasser am Ende selber hinzu.
Ja, hört sich ja erstmal gut an.
Ja, also Pamela Reif, weiß nicht, ob du die kennst, aber die hat zum Beispiel auch Werbung für die gemacht. Du kannst ja nochmal dieses Kriterium, wie war das, man gibt mehr Geld aus für Werbung als für das Produkt an sich.
Als für den Umweltschutz dahinter.
Oder, okay, als für den Umweltschutz, genau. Also in dem Fall ist es halt zum Beispiel so, dass dieses Unternehmen unglaublich viel Werbung auf Instagram gemacht hat, viele InfluencerInnen bezahlt hat. Und man davon ausgehen kann, dass es halt sehr, sehr hohe Ausgaben waren, die sie gemacht haben, um ihre Marke zu stärken. Dann ist es so, dass du hattest gesagt, dass nur ein Produkt wirklich zertifiziert ist und das dann so getan wird, als wären alle anderen Produkte auch zertifiziert. Dann ist es so zum Beispiel, dass es gibt eins von den Tabs, zum Beispiel bei Alnatura verkauft. Und das hat tatsächlich eine Zertifizierung, weil da entsprechend halt genau geschaut wurde, okay, was ist da drin, so, und das hat dann eine Zertifizierung. Und wenn man dann aber halt genauer nachschaut, dann ist es so, dass die anderen Tabs, die bis dahin online zum Beispiel, die man im Online-Shop kaufen kann, haben eben diese Zertifizierung zum Beispiel nicht. Und dann wird halt so getan, als hätte halt jedes Tab diese Zertifizierung. Und aber es ist halt de facto nicht so.
Ah, genau.
Ja. Und spannend ist es halt auch, dass grundsätzlich, also die Marke Frosch, das kennen vielleicht auch viele, die machen seit 1986 schon umweltbewusstes Putzmittel. Also das haben meine Eltern auch schon immer. Und von denen gibt es auch, Waschmittel und alles Mögliche. Also genau, und die haben auch komplett recycelte Flaschen. Und dieses andere Unternehmen, Everdrop, wollte mit Frosch eben zusammenarbeiten, dass die für die produzieren. Und dann hat sich aber Frosch dagegen entschieden, weil sie halt gesagt haben, das kann so nicht funktionieren. Also zum einen kommen, wenn man immer wieder die gleiche Flasche verwendet, kommen halt immer mehr Keime rein, und dem muss man dann zum Beispiel irgendwie begegnen, wenn man dann das neue Putzmittel macht. Sie haben auch gesagt, dass letztendlich die Wirksamkeit von manchen Putzmitteln einfach auch durch diesen Trocknungsprozess herabgesetzt wird, und dass manche der Inhaltsstoffe, die sind ja schon flüssig, wenn man die kauft bei irgendeinem Händler, wenn man die dann trocknet, dass das halt ja auch wieder Energie kostet. Und dass letztendlich sie in ihrer Analyse nicht gesehen haben, dass jetzt dieses Einsparen an Transportkosten im Sinne von Kosten für die Umwelt, dass das wirklich so hoch ist im Vergleich zu den Kosten, die halt in der Produktion dann höher sind. Was man dazu noch sagen kann, ist, dass es halt auch noch Alternativen gibt. Es gibt auch noch ein anderes Unternehmen, das schon länger oder sich viel länger damit auseinandergesetzt hat, wie man diese Tabs machen kann. Und dieses Unternehmen heißt Bio Baula, und die machen auch schon eine Weile eben so Tabs, die aber auch tatsächlich zertifiziert sind und bei denen halt auch erkennbar ist, dass die, also ja, dass da noch mehr drin steckt, als nur zu sagen, okay, wir wollen das Wasser sparen. Das fand ich einfach voll spannend, weil ich auch selber tatsächlich ab und zu irgendwie mal dachte, oh, ich könnte ja mal was von denen kaufen, das klingt ja voll gut. Was sie halt kommunizieren, also als Unternehmen, ist, dass natürlich Nachhaltigkeit ein Prozess ist und dass das nicht alles von heute auf morgen geht. Und das ist ja auch sowas, was wir auch unterschreiben würden. Nur, so wie du sagst, ist es halt schon irgendwie eher eine Verbrauchertäuschung, wenn man halt so tut, als wäre das schon komplett nachhaltiges Produkt, mit dem man immer auf jeden Fall besser für die Umwelt ist, und es halt de facto nicht so ist.
Das ist aber auch so ein Druckschluss. Also ich hätte das jetzt auch gedacht, und deshalb ist es so irgendwie wichtig, oder ja, was heißt wichtig, auch wenn man die Zeit und dieses Interesse hat, nachzuschauen, was da wirklich dahinter steckt.
Ja, was auch spannend ist, ist, dass halt, wie gesagt, so eine Firma wie Frosch ja auch schon existiert und die sich ja auch schon ewig Gedanken machen. Und vor einer Weile stand dann drauf, ja, bald sind unsere Flaschen zu 100% aus recyceltem Plastik, und das sind sie jetzt halt mittlerweile auch. Und man kann auch nachweisen, dass zum Beispiel, wenn man Plastik recycelt, also dass es eben genauso oft recycelt werden kann wie Papier, dass das Problem am Plastik auch nicht nur, aber auch darin liegt, dass eben nicht genug Nachfrage an recyceltem Plastik besteht.
Okay.
Und dass man halt dann vielleicht sogar im Moment besser unterwegs ist, wenn man sagt, wir machen was aus 100% recyceltem Plastik, als wenn man auf Teufel komm raus so darauf verzichtet. Mhm. Weil dann wird es halt einfach nur verbrannt, das, was dann nicht recycelt wird.
Ja. Was ich da auch noch zu habe, ist zwar ist das sogenannte Ocean Plastic. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es sind diese Zertifikate, meist selbstgewählte Zertifikate, zum Beispiel auf Duschgel, wo dann irgendwie draufsteht Ocean Plastic. Oder ein ganz populäres Beispiel ist von Adidas, die Adidas-Schuhe, die angeblich aus Plastik sein sollen, das aus dem Ozean gefischt worden ist, also eigentlich nachhaltig. Was aber das Problem bei da ist, also nicht nur bei Adidas, sondern auch bei vielen Duschgeltuben, dass das Plastik nicht wirklich aus den Weltmeeren gefischt worden ist, sondern dass es meistens so ist, dass das Plastik an den Stränden gesammelt wird. Mhm. Und dem Käufer, der Käuferin wird aber suggeriert, ah ja, du tust hier was für die Umwelt, weil unser Plastik befreit die Meere. Das ist aber nicht der Fall, sondern das Plastik wird eben, wie gesagt, nur an den Stränden gesammelt. Und an sich wird damit halt überhaupt kein Problem gelöst. Also bloß weil da jetzt irgendwie Plastik gesammelt wird, wird ja nicht die Umweltverschmutzung mit Plastik aufgehoben. Und diese Plastikflasche landet dann vielleicht wieder im Meer, also die man irgendwie gekauft hat mit einem guten Gewissen, landet dann entweder wieder am Meer oder wieder am Strand. Und es hilft halt eigentlich fast gar nichts. Und es wird aber so getan, als ob das so eine ganz große, ja, irgendwie eine, was ganz Gutes und was ganz Großes wäre. Und dabei ist es halt leider nicht so. Und es ist halt der übelste Verbrauchertrick, da irgendwie von Ocean Plastic zu reden. Und tatsächlich Adidas in ihrem Werbespot werben auch damit. Also ich kenne da auch selber mich, dass ich auch schon irgendwie mit besserem Gewissen Duschgel, also nicht Duschgel, aber so irgendwie Shampoo gekauft habe, wo Ocean Plastic drauf stand. Und das werde ich in Zukunft jetzt auch nicht mehr machen, weil das einfach Greenwashing ist.
Ja, ist voll spannend, weil ich meine, klar ist schon gut, wenn ein Strand befreit ist von Plastik. Das sieht ja auch einfach schöner aus und vor allem auch vielleicht für AnwohnerInnen ist auch cool, wenn das nicht alles voll ist mit Müll. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht, also es gibt immer diese dramatischen Bilder von irgendeiner Schildkröte, die dann in so einem Plastikring gefangen ist und so. Und das ist auch schlimm. Und es sterben auch voll viele Tiere, weil sie tatsächlich wirklich große Plastikstücke irgendwie gegessen haben oder so. Also das ist halt schon ein Problem, das will ich gar nicht damit in Abrede stellen. Aber das eigentliche Problem oder was noch viel schlimmer ist, ist ja das Mikroplastik, was halt einfach im Meer rumschwimmt, was dann halt in die Wasserkreisläufe reingeht, was wirklich in die Blutbahn von Tieren reingeht. Also das halt viel, das sieht man ja nicht. Also man sieht es halt nicht und das ist halt genau das Problem. Was dazu auch passt, sind die im Moment so irgendwie, wenn du irgendwas to go holst, gibt es als so Plastikverpackungen, wo draufsteht, dass es halt irgendwie biologisch abbaubar ist. Mhm. Und erstens bedeutet das sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, dass es halt nur unter Laborbedingungen wirklich gut funktioniert. Das heißt, wenn du es in deinen Biomüll tust oder in deinen Kompost, wird es vermutlich nicht abgebaut werden. Und zum anderen bedeutet es oft bei den Produkten, dass sie halt letztendlich nur sehr, sehr klein zerkleinert werden können, aber so, dass sie halt dann auf die Mikroplastikebene runtergehen. Und dann wäre es halt besser, wirklich ernsthaftes Plastik zu nehmen, das sinnvoll zu recyceln und wieder zu verwenden, anstatt was zu verwenden, was letztendlich als Mikroplastik im Meer landet, wo es halt viel mehr Schaden anrichtet.
Das ist, damit habe ich mich auch mal so ein bisschen beschäftigt, weil wir in unserer alten WG so Bioplastiksäcke aus, also aus so recycelten oder aus so Bioplastik hatten für den Biomüll. Und ich wusste davor gar nicht, dass es existiert, weil ich immer das einfach mit irgendwelchen alten BäckerInnen-Tüten oder irgendwie von DM mit so, keine Ahnung, einfach so Tüten gemacht habe. Und war dann erstmal so richtig begeistert, weil ich dachte, boah, das ist richtig nice, weil man kennt Biomüll so, es ist einfach ein bisschen eklig. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass diese Biotüten eigentlich überhaupt nicht, wie du sagst, nicht funktionieren, weil die gar nicht lang genug da liegen, um wirklich abgebaut zu werden und schlussendlich dann doch irgendwie verbrannt werden oder so. Auf jeden Fall.
Ja, die werden auch rausgefiltert. Wenn du das in die Biotonne tust, dann wird es am Ende so wie alles andere Plastik halt wieder rausgezogen aus dem, wenn der Müll sortiert wird quasi.
Also das ist auch, ich weiß nicht genau, ob das Greenwashing ist, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, oder?
Ja, es, also passt es, schon, passt ja schon dazu, ne?
Und ja, was auch noch voll das bekannte Beispiel ist, ich weiß nicht, ob du das, wahrscheinlich bist du auch auf deine Recherche darauf gestoßen, und zwar Krombacher rettet den Regenwald.
Nee, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht mit den mit diesen Regenwaldbäumen, Baumsachen.
Ah ja.
Ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, weil ich ja wusste, dass du da dich schon ein bisschen reinliest. Deshalb educate me.
Das ist richtig spannend. Und zwar, keine Ahnung, also ich bin nicht so die Biertrinkerin, deswegen hatte ich davon auch noch nicht wirklich was mit. Ja, nichts mitbekommen. Und da war es so, dass Krombacher seit 2002 sogar geworben hat damit, dass für ein Kasten Bier ein Quadratmeter Regenwald gepflanzt wird. Das Ding ist aber, dass da auch ziemlich viele Faktoren, die eben für Greenwashing spielen, mit reinzählen. Und zwar war das so, dass die viel mehr Geld für Werbung ausgegeben haben, als für diese Baumpflanzaktion an sich. Ich kann das hier mal gerade aus einem Artikel raussuchen. Und zwar wurden 0,3% des Verkaufspreis an ein Regenwaldprojekt gespendet. Mhm. Dagegen steht ein Umsatz plus von 8% im ersten Jahr der Kampagne. In absoluten Zahlen heißt das, 9 Millionen Euro Marketingbudget in 2002 an den WWF wurden 600.000 Euro gespendet. Also das ist halt schon krass, wenn du überlegst, 9 Millionen Euro Marketing und nur 600.000 Euro Spende.
Das Problem hier ist ja, dass sie ja schon was gespendet haben. Und das ist so das Traurige daran, finde ich, ist, dass offensichtlich ja schon auch von dem Unternehmen auch so eine Idee bestand, dass sie da was spenden und dass sie, also das ist nicht nur, kommt nicht nur, oh, wir tun so, als ob, sondern sie haben tatsächlich was gespendet an den WWF. Aber dass man halt, wenn sie das anders organisiert hätten und nicht so krass auf Marketing ausgewiesen wären, sie halt noch viel größere Veränderungen hätten hervorrufen können. Und das finde ich so das Frustrierendste daran.
Ja, vor allem, was auch noch richtig frustrierend ist, sie haben dann damit nicht mal direkt den Regenwald aufgeforstet, was man so denken könnte, sondern sie haben dann Rainshon im Nationalpark mit Equipment ausgestattet, mit Funkgeräten und mit Geländewagen. Also kann man sagen, ja klar, das brauchen die auch, aber das ist halt nicht das, was sie versprechen. Krombacher war so ein bisschen so das Vorzeigemodell, was man so alles mit Regenwaldrettung bewirken kann, gerade vom Marketingzweck. Andere Marken sind dann nachgezogen. Und das kennen wir bestimmt auch, oder kennst du bestimmt auch. Gerade ist es ja auch so ein richtiger Boom, dass man irgendwie gefühlt mit jeder zweiten Einkauf, gerade auch bei irgendwelchen Drogeriemärkten, einen Baum spenden kann. Bekanntes Beispiel ist auch Stefanie Giesinger, die damit auch wirbt. Und das Ding ist aber, dass man da irgendwie aufpassen muss beim Bäumespenden, oder ja, generell beim Bäumepflanzen, weil mit großen Werbefotos und großen Flächen von Regenwäldern irgendwie geworben wird. Das Problem ist nur, dass die Bäume ja nicht auf einmal dastehen, bloß weil wir irgendwas gekauft haben, sondern dass da mit winzigen Setzlingen gearbeitet wird, die jahrelang, jahrzehntelang brauchen, um wirklich CO2 kompensieren zu können. Bis sie da überhaupt irgendwie hinkommen, dauert das einfach eine richtig, richtig lange Zeit. Und was auch noch das Ding ist, viele Setzlinge werden eben auch in der Zwischenzeit, bevor sie zu einem wirklichen Baum werden, der dann wirklich auch CO2 binden kann, werden irgendwie zerstört durch Tiere, durch andere Naturkatastrophen, durch Waldbrände, Überschwemmungen oder sonst was. Und es entstehen auch vielerorts Monokulturen. Und ich habe hier als Beispiel, dass ein Kaffeebaum, der neu gepflanzt wird, der bindet innerhalb von 10 Jahren gerade einmal 55 Kilo CO2. Und das ist wie ein einziges Kilo Steak. Also 10 Jahre für ein Kilo Steak. Es ist natürlich irgendwie eine gute Sache in die richtige Richtung, aber die Klimakrise kann halt so nicht verhindert werden.
Ich glaube, das größte Problem ist, dass mit solchen Aktionen einem Konsument oder halt einer Konsumentin halt auch vermittelt wird, dass man klimatechnisch kompensieren kann.
Ja.
Und das ist halt eigentlich ja nicht so. Also das ist auch eine Diskussion, die ich immer wieder mal mit Leuten geführt habe. Also besser ist es natürlich, auf Sachen zu verzichten, die halt die Umwelt schädigen. Also natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss aus bestimmten Gründen, fahre ich halt jetzt einmal die Woche 100 Kilometer mit dem Auto. Wenn du dir dann Mühe gibst, deinen CO2-Fußabdruck irgendwie zu kompensieren, weil du halt Projekte unterstützt, die dann dafür sorgen, dass weniger CO2 da ist, das ist natürlich schon besser, als wenn du gar nichts machst. Also das will ich ja gar nicht damit sagen. Aber halt sinnvoller ist es natürlich, zu eine Alternative zu finden und zu sagen, okay, vielleicht kann ich von den 100 Kilometer, die ich mit dem Auto fahre, vielleicht auch 50 mit der Bahn fahren und 20 mit dem Fahrrad oder so. Und dass man halt insgesamt seinen eigenen Fußabdruck dadurch halt herabsetzt, dass man wirklich verzichtet oder, ja, was heißt verzichtet, aber halt Alternativen findet und nicht Kompensation. Und nicht sagt, okay, das ist jetzt CO2-neutral, weil ich habe kompensiert, sondern das ist CO2-neutral, weil es wirklich in echt ohne eine direkte Kompensation neutral ist.
Genau, und was auch das Ding ist, dass halt auch die Politik was machen muss. Also das wird auch ganz klar gesagt. So, es natürlich können wir als Einzelpersonen darauf achten, aber im Großen muss die Politik und müssen Unternehmen umdenken. Und Unternehmen denken eigentlich meistens dann um, wenn die Politik ihnen Vorgaben gibt, die sie einhalten müssen.
Ja,
und ja.
Ich glaube, es ist ja auch, ich glaube, dadurch, dass man vielleicht ein bisschen mehr so debunkt, was jetzt Greenwashing ist und was nicht, und es gibt ja auch einige YouTuberInnen oder sowas, die sich damit auch auseinandersetzen, dann kann ich auch noch ein, zwei Leute verlinken, dann kann man halt auch sagen, ja, dass vielleicht dann auch die Firmen wirklich weniger Greenwashing machen und vielleicht wirklich mehr echte Green, also grüne Projekte ja. dann. Vor allem, wenn es vielleicht auch noch gesetzlich geregelter wird,
ja.
wie man werben darf und wie man nicht werben darf.
Was ich auch noch zum Schluss richtig krass finde als Beispiel, und das hat mir so richtig zu denken gegeben, und das fand ich einfach, das wusste, also da wusste ich noch gar nichts von. Beispielsweise ist es so, dass der Hamburger Airport damit wirbt irgendwie klimaneutral zu sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob klimaneutral, aber auf jeden Fall was fürs Klima zu tun. Und es gibt dann auch so einen Klimawald tatsächlich in Deutschland. Und das Ding ist, private Unternehmen, die können keine, also die können Bäume in Deutschland pflanzen, aber die können sich das nicht als Kompensation auf ihr Klimakonto anrechnen lassen, weil Deutschland hat alle freien Flächen, die irgendwie für Bäumepflanzen geeignet sind, für sich weggebucht, für die deutsche Klimabilanz. Sprich, die Treibhausgase, die zum Beispiel durch Autos oder Fabriken oder so in Deutschland ausgestoßen werden, die werden gegengerechnet mit so und so viel Bäumen. Und die soll somit eben ausgeglichen werden. Und deshalb geht es gar nicht, dass ein privates Unternehmen sozusagen die Bäume auf das eigene Konto anrechnet, weil sonst würden die Bäume doppelt verbucht. Also sonst wären die sozusagen einmal in der Klimabilanz in Deutschland drin, in diesem auf diesem Klimakonto gut geschrieben und dann noch einmal in dem privaten Unternehmen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und deshalb, wenn irgendein Unternehmen damit wirbt, für das eigene Klimakonto in Deutschland Bäume anzupflanzen, dann funktioniert es nicht. Und das finde ich krass, weil das wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass Deutschland das so aufrechnet gegeneinander. Also so und so viel Bäume, so und so viel, ja, ist unsere Klimabilanz irgendwie besser. Da könnte man sich, glaube ich, auch noch richtig ins Thema irgendwie einlesen, wie viel das dann tatsächlich bringt, aber jetzt erstmal so oberflächlich angerissen.
Damit können wir auch noch zu den Sachen kommen, die man vielleicht persönlich auch machen kann. Zum einen, also wenn ihr tatsächlich, wenn wir mal zurückkommen zu unserer Anfangsfrage, wenn ihr wirklich Bock habt, Bäume zu pflanzen oder in dem Wald zu arbeiten, dann könnt ihr das tun, und zwar mit dem Bergwaldprojekt. Die werde ich verlinken. Da kann man immer so eine Woche quasi mitarbeiten in, und die bemühen sich halt Wälder in Deutschland, in Spanien, ich glaube auch in der Schweiz, also die sind mittlerweile in mehreren Ländern, bemühen die sich halt vor allem halt Wälder nachhaltig aufzuforsten und halt zu nachhaltigen Wäldern zu machen. Die achten da auf ganz viele Sachen, das muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht alles wiedergeben. Ich werde die mal verlinken, vor allem wenn vielleicht Corona wieder ein bisschen entspannter wird, dann ist es, glaube ich, auch eine coole Sache, um andere Leute noch kennenzulernen, weil man da dann halt einfach eine Woche mit lauter Freiwilligen arbeiten kann gegen Kost und Logis.
Und was auch noch gibt, wenn ihr euch jetzt irgendwie ja ein bisschen alleingelassen fühlt von den ganzen Labels, die irgendwie auch was vorgaukeln, beispielsweise Ocean Plastic, dann könnt ihr mal bei Utopia vorbeischauen. Die haben so einen Label-Check. Ich glaube, von Greenpeace gibt es auch sowas. Und das könnt ihr euch beispielsweise rausdrucken oder einfach das nächste Mal im Supermarkt oder in der Drogerie draufschauen oder beim Kleiderkauf. Es gibt einfach so viele Labels und es ist wirklich schwer, da den Überblick zu behalten. Und noch ein persönliches Beispiel von mir. Ich habe zum Beispiel ab und zu bei C&A was eingekauft, weil die ja auch damit werben, irgendwie Bio-Karten zu verwenden oder nachhaltiger zu sein. Und war dann jetzt in der Recherche so verunsichert, ob ich da jetzt irgendwie auch auf Greenwashing reingefallen bin. Turns out, C&A ist ein der großen Marken, die tatsächlich versuchen, es besser zu machen und deren Label tatsächlich gar nicht so scheiße sind. Und ansonsten ist es, glaube ich, immer besser, irgendwie direkt was zu spenden, anstatt so richtig viel Geld für etwas auszugeben, wo ihr aber gar nicht wisst, ob da wirklich was dahinter steckt oder nicht. Also ihr könnt ja auch direkt an irgendeine Organisation, die zum Beispiel von Greenpeace als gut befunden worden ist, spenden.
Ich glaube, was man noch abschließend sagen kann, ist reduce, reuse, recycle, wenn man so möchte.
Und damit können wir dann auch überleiten zu unserer Kategorie. Famke, was ist denn unsere Kategorie?
In unserer Kategorie präsentieren wir jede eine Erkenntnis der Woche. Die lassen wir meistens unkommentiert oder kurz kommentiert stehen und die rundet so ein bisschen den Podcast ab, würde ich sagen, ne?
Genau.
Magst du starten?
Ja, ich kann starten. Und zwar hatte ich die Erkenntnis dieser Woche, dass mich meine nicht so tolle Haut doch mehr belastet, als ich in den letzten Wochen, Monaten irgendwie gedacht habe.
Ja, ich hatte die Erkenntnis die Woche, dass ich, wenn ich mir manchmal einfach zugestehe, es ein bisschen langsamer zu machen, dann irgendwie doch plötzlich produktiv arbeiten kann, weil es dann wieder Spaß macht, wenn ich mir keinen Stress mache.
Sehr schön. Ja, damit war es es für diese Woche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, Pantoffeln im Regen.
Ja, oder ihr besucht unsere Webseite, da findet ihr auch die Links, die wir ab und zu immer ansprechen, pantoffelnimregen.de.
Ansonsten freuen wir uns noch über Feedback und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.